Habt ihr auch schon mal einer Schlange vor einem Wertstoffhof gestanden und habt ihr euch auch schon mal darüber Gedanken gemacht, ob ihr nicht vielleicht nochmal 5 Minuten länger im Bett liegen bleiben könnt und dann in einem vielleicht leeren Bus unterwegs sein könntet? Wie Patrick und sein Team von der SWK AG das gelöst hat, seht ihr in der heutigen Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber würde ich jetzt schon fast sagen, aber es ist diesmal wieder nicht gegenüber. Neben mir sitzt der liebe Patrick. Hi Patrick.
Hi Jonas.
Ich muss gleich gestehen, weil du ja vorhin auch gerade gefragt hast, sprechen wir darüber, wo wir sitzen. Wir haben ja jetzt da entschieden, uns ab und zu mal Folgen vor Ort in Düsseldorf aufzunehmen oder vielleicht auch mal in Köln. Sind ja sozusagen zwei konkurrierende Städte, darf man das sagen. Und das Vorgespräch alleine war jetzt schon nochmal, glaube ich, ein ganz anderer Vibe ins Gespräch rein, weil virtuell hast du das ja nicht zwangsweise. Da sitzt du in deiner gewohnten Umgebung, ich in meiner gewohnten Umgebung und hier hat man ja jetzt ein bisschen mehr Smalltalk halten können.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich kann so viel sagen, das ist eine coole Location hier. Ich glaube, wir sitzen in der 9. Etage, ne?
Ja.
Hier in Düsseldorf, mit dem Blick auf Düsseldorf. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verunsichert, als ich WhatsApp bekommen habe, nur mit so einer Hotelnummer. Dann dachte ich, okay, in welche Falle werde ich hier gelockt? Aber ich kann sagen, alles super seriös. Und das Gesicht kommt mir genauso bekannt vor wie die Stimme, die ich sonst halt immer auf meinen AirPods dann höre, wenn ich sonst beim Sport bin und da einen Podcast höre. Und sehr cool Location hier.
Ja, vielen, vielen Dank. Das heißt, du würdest empfehlen, dass wir nochmal, wenn jemand den Podcast jetzt sozusagen hört und in der Nähe von Düsseldorf oder Köln, Bochum ist ja hier so ein gutes Ballungsgebiet ist, dass es sich lohnt, mal vorbeizukommen.
Auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, die Bochumer werden gerade hier in Düsseldorf aktuell nicht ganz so gern gesehen.
Oh, stimmt.
Seit dem Relegationsspiel.
Ja, ich kenne mich damit nicht aus. Also das ist da bin ich raus. Patrick, stell dich doch mal vor, wer du bist sozusagen auch nochmal oder was du machst, weil wer du bist, will ich immer mit dem Hintergrund wissen, ne, aus welcher Perspektive erzählst du natürlich auch und dann auch, wo du arbeitest und dann wird es, glaube ich, eine ganz angenehme Folge.
Ja, also ich bin 39 Jahre alt, ich höre gerne einen Podcast, bin aber von Haus aus eigentlich kein Datenmensch, wobei den typischen Datenmenschen gibt es nicht, da können wir gleich ja vielleicht auch mal drüber reden. Weil ich habe mal vor 4 Jahren angefangen, die typischen Datenmenschen eigentlich zu suchen für meine Abteilung und habe mir dann Gedanken gemacht, wer ist das eigentlich? Und ich arbeite bei der SWK AG in Krefeld. Die SWK AG ist ein bundesweiter Versorger, deutschlandweit im Energievertrieb unterwegs. Wir haben knapp 900.000 Energiekunden. Dann haben wir das Geschäftsfeld Verkehr, Busse, Bahn in Krefeld und das Geschäftsfeld Entsorgung mit vielen Entsorgungsunternehmen und auch einem bundesweiten Containerdienstleister, wo wir deutschlandweit, wenn du was zu entsorgen hast, gerne das dann dort bei curanto.de zum Beispiel machen könntest. Ja. Ich bin verantwortlich für den Bereich Customer Experience Management und verantworte seit 4 Jahren den Bereich Data Analytics auch zentral in der Holding. Und wir machen das für alle unsere Tochterunternehmen und Enkeltöchter aus der Holding raus.
Ja, es beantwortet so meine Frage, wer meine Folgen kennt, ich frage ja immer, wo hängt Data überhaupt? Das scheint bei euch ja sehr zentral zu sein. Gibt's in dezentral, also Enkeltöchter hast du genannt, ein cooler Name, gibt's in den Enkeltöchtern oder in den Töchtern oder sonst wo noch weitere Data-Leute?
Genau, es gibt noch weitere Data-Leute. Wir machen alles, was kundenzentrisch ist, alles, was mit Kunden zu tun hat, Kundendaten zu tun hat, aber wir haben super Experten im Netzbereich zum Beispiel. Dein Podcast gehört zum Beispiel mit E.ON auch, die auch einen großen Bereich haben. Genauso haben wir auch Experten und zum Beispiel im Netzbereich, die sich dann mit Themen oder auch im Energiemanagement, die sich mit Themen Kraftwerksoptimierung, wie fahre ich ein Kraftwerk optimal zum Netz und sowas beschäftigen. Und wir machen bei uns alles quasi, wo irgendwie der Kunde dann mit im Fokus steht.
Aber habt ihr dann der Engineers auch mit bei euch sitzen oder sitzen die nochmal woanders?
Wir haben die auch bei uns, wobei wir jetzt so eine ganz klassische Rollentrennung zwischen Engineers und Scientisten und sowas gar nicht haben, sondern ich würde jetzt nicht sagen die eierlegende Wollmilchsau, aber schon Leute, die selber den Weg weitergehen und schon an der Datenbeschaffung, Aufbereitung und so weiter.
Generalisten.
Generalistisch tätig sind.
Okay. Das heißt, hat jede Abteilung dann unterschiedliche Data Warehouse?
So das Data Warehouse bauen wir gerade auf.
Ja.
Wir schaffen gerade eine Databricks-Lösung.
Ja.
Unsere IT macht das, hat sich da auch frühzeitig auf den Weg gemacht, als sie gemerkt haben, okay, es sind immer mehr Bereiche, die ihre eigenen Silos bauen. Dann haben die halt irgendwann dazwischen gegrätscht und haben gesagt, wir definieren jetzt mal, wie so ein Silo aussieht und das kommt von uns.
Und alle dürfen da rein.
Und alle dürfen da rein, wenn wir das erlauben. Nee, aber das ist ein echt gutes, kollegiales Zusammenarbeiten auch. Und da schaffen wir gerade eine gemeinsame Datenebene. Aber ansonsten gibt's auch für einzelne Themen auch einzelne Data Warehouses noch. Aber wir wollen.
Aber fair, weil ihr die jeweiligen Abteilungen waren schnell unterwegs, dadurch hast du was Eigenes gebaut.
Genau.
Man war vielleicht zentral noch nicht so weit, hat in der IT noch andere Themen gehabt. Jetzt kommt der Fokus auf Data, somit wird es auch eine zentrale angegangen. Ist ja jetzt auch eine eher innovativere Lösung, das heißt, es wird auch stark modernisiert.
Genau, also wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir verschiedene Geschäftsfelder haben, die teilweise auch gar nichts miteinander zu tun haben, wo auch die Datentöpfe auch aus Gründen getrennt sein müssen.
Ja.
Gerade der monopolistische Bereich Netzbetreiber zum Beispiel darf nicht im Vertrieb jetzt Kundendaten oder sowas geben. Ne? Da ist es natürlich sauber getrennt alles. Und dann gibt es natürlich auch viele Bereiche, wo wir gemeinsam mit Daten arbeiten, zum Beispiel auch externe Daten gemeinsam nutzen, wo einfach alle Mehrwert haben. Und da probieren wir dann als Holding, als zentrale Einheit auch das, ich sag mal, Data Sharing zu betreiben und Leute auch darauf hinzuweisen, hey, ihr braucht nicht alle hier redundante Lösungen irgendwo kaufen, bauen, das Rad zweimal erfinden, sondern hier haben wir schon was und das können wir gemeinsam nutzen.
Jetzt hatte ich verstanden, dass du Data und Customer Experience verantwortest.
Ja.
Sehr gut. Weil Customer Experience kenne ich eher stärker nochmal. Ich habe ja jetzt war im C-Level bei Funke. Da gab es die Catherine Hiller, die hat kam aus diesem Customer Experience Bereich. Wenn sie es jetzt hört, würde sie höchstwahrscheinlich mir die Ohren lang ziehen, aber so ein bisschen Marktforschung, CX-Themen, Kunden kennenlernen, Kunden verstehen.
Ja.
Vielleicht wirst du mir jetzt auch die Ohren lang ziehen, aber in die Richtung geht's so ein bisschen. Und Data, das ist nicht zwangsweise typisch, dass das aneinander hängt, weil Customer Experience siehst du oft ja eher im Marketing.
Genau, und Marketing ist, also ich habe nichts gegen Marketing, im Gegenteil, ich hatte in meinem BWL-Studium auch einen Marketing-Schwerpunkt, aber Marketing ist genau das, was wir nicht machen, sondern wir probieren halt wirklich alles total datengetrieben zu machen.
Ja.
Und es ist auch von der Story her so, ich habe den Bereich jetzt als Customer Experience-Bereich aufgebaut.
Ja.
Und unsere Vorstände, die beide sehr innovativ sind, haben dann irgendwann gesagt, hey, wir haben hier dieses Thema Data Analytics, das muss irgendwo beheimatet werden. Wir sehen da ein Zukunftsthema drin und wir sehen aber auch die Herausforderung, dass diese Ressourcen, also die Leute, die es nachher machen, schwer zu bekommen sind und wir wollen verhindern, dass wir jetzt überall dezentral irgendwie einen sitzen haben und wollen es irgendwo jetzt anflanschen in der Holding und haben mich dann auch angesprochen und ich habe auch erstmal mir Gedanken gemacht, okay, was habe ich jetzt damit zu tun? Habe dann aber großen Sinn drin erkannt, weil wir auch das ganze Thema Customer Experience total datengetrieben machen. Das heißt, wir haben den Net Promoter Score als die Kennzahl bei uns im Unternehmen definiert, weil wir auch eine Vision haben, dass wir der Umsorger für unsere Kunden sein wollen, also kundenzentrisches Unternehmen. Da macht es auch einfach Sinn, dass wir sowas wie die Weiterempfehlungsbereitschaft quasi auch als zentrale Kennzahl haben.
Ja.
Und wir erheben im Jahr 20.000 Kundenfeedbacks. Und zwar nicht, magst du uns? Ja, nein, sondern so, dass wir mit den Daten auch arbeiten, um dann zum Beispiel vorherzusehen, wie identifizieren wir Kundenanliegen, die nachher relevant dafür sind, ob uns Kunden verlassen oder bei uns bleiben.
Ja.
Und dass wir auch diese ganzen Customer Journeys halt sehr, sehr datengetrieben betrachten. Was natürlich nachher auch wieder interessant ist, wie kriege ich eine Customer Journey effizienter gemacht? Und da ist auch meistens die Regel, das, was dem Kunden gefällt, weil Kunden haben auch keinen Bock, mit Energieversorgern unnötig zu telefonieren, zu kommunizieren.
Ja. Ihr seid ein dankbarer Anbieter. Also wenn es funktioniert, meldet sich niemand.
Ganz genau.
Da kriegt ihr auch kein Lob, weil ist ja so ein Standard, was da funktionieren muss. Und wenn es dann mal auch kleine Themen gibt, dann wird natürlich eher sofort der Kundenservice angehauen und nachgefragt, was jetzt hier Sache ist.
Ganz genau. Und das Ganze haben wir halt messbar gemacht. Ne? Das heißt, wir haben Touchpoint-Analysen gemacht. Wo melden sich Kunden bei uns? Warum melden sich Kunden? Wie viele Anrufe haben wir? Wie viele Mails? Wie viele Kunden nutzen überhaupt unseren Chatbot? Wie viele nutzen unser Kundenportal? Und wir reden ja auch die ganze Zeit über Digitalisierung. Ne? Die Erwartungshaltung ist eigentlich, hey, Kunden wollen alles digital machen. Nein, Kunden rufen weiterhin an, wollen weiterhin auch die Interaktion Mensch-Mensch und die humane Intelligenz dann auch kontaktieren, je nachdem, was sie für Cases haben. Und das Ganze haben wir halt sehr messbar gemacht, um dann auch zu gucken, Maßnahmen, die wir ergreifen, um jetzt Kundeninteraktionen zu verbessern, welchen Einfluss haben die nachher wirklich und was funktioniert nicht. Zum Beispiel ein Case, den wir datenmäßig untersucht haben im Customer Experience Bereich, ist das Thema der Relevanz von Erreichbarkeit. Also wir haben unser eigenes Callcenter jahrelang nach dem Kriterium Erreichbarkeit geführt, nach dem Motto, wir geben Werte vor auf Halbstundenbasis, wie schnell die Leute ans Telefon gehen müssen. Und wenn das nicht eingehalten wurde, haben wir drauf geklopft und haben gesagt, pass mal auf, ihr müsst schneller werden. Und das führt dann dazu, dass einfach mehr Manpower rangeschaufelt wird, um schneller ans Telefon zu gehen.
In den Peakzeiten,
genau. Und wir haben dann aber gemerkt, dass das gar nicht nachher so einzahlt auf das Thema Kundenzufriedenheit und oder auch das Thema Churn-Reduktion, dass Kunden länger bei uns bleiben. Sondern wir haben halt gemerkt, das Thema Fallabschlussquote im Erstkontakt ist viel, viel, viel wichtiger. Also nicht, wie schnell geht jemand ans Telefon, sondern wenn jemand ans Telefon geht, dass die Person dann auch
das Problem, das
qualifiziert ist und der Kunde nicht noch ein zweites Mal anrufen muss, wo wieder jemand schnell dran geht. Ne?
Ja.
Und das war halt vorher eine Hypothese und das ist eigentlich auch das, was wir mit den Fachbereichen zusammen machen. Wir stellen eine Hypothese auf und probieren die dann datengetrieben.
Hier oder der Fachbereich?
Zu beantworten. Das ist ein Miteinander. Also wir haben sowas wie Communities aufgebaut mit dem Fachbereich, Touchpoint-Verantwortliche, die zum Beispiel jetzt für unser Callcenter zuständig sind. Mit denen erarbeiten wir diese Hypothesen und dann verproben wir die und probieren die halt datengetrieben dann zu beantworten.
Geh mal da eine Ebene tiefer bitte. Was heißt Community aufgebaut? Wie? Weil das ist ja der spannende Punkt. Das hast du ja gerade auch im Vorgespräch mal kurz gesprochen oder wir drüber gesprochen und das ist ja eins der wichtigsten Punkte. Jetzt baust du Data auf, du hast eine Infrastruktur, da sehen alle nur die IT-Kosten, sehen nicht zwangsweise Mehrwert. Mhm. Der Mehrwert, der meistens kommt, ist, jetzt kann ich halt mein Reporting ordentlich machen.
Ja.
Ist jetzt, glaube ich, kein Mehrwert. Die Reportings laufen für den Vorstand oder für die Geschäftsführung ja auch sonst. Mhm. Dauert halt nur viel Zeit, sehen sie nicht.
Ja.
Kein Vorwurf, aber es ist einfach Fakt. So. Jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, ihr, vor allem noch in der Zentrale für euren Geschäftsbereich, jetzt wollt ihr Data aufbauen.
Ja.
Jetzt könnt ihr euch ja Gedanken machen, was ist toll, was interessiert uns und macht das einfach, kann aber nicht zwangsweise dafür führen, dass dann Mehrwert in der Fachabteilung entsteht. So, wie kriegt man jetzt das Thema gut gelöst, dass man mit der Fachabteilung erstmal die gleiche Sprache spricht und dann auf der anderen Seite aber auch die Probleme so annimmt und die Probleme dann so löst, dass es für die Fachabteilung auch Mehrwert bietet?
Genau, das geht nur, wenn man ganz tief in die Prozesse einsteigt und das geht so weit und so plakativ, dass Mitarbeiter von mir sich neben den Service-Mitarbeiter im Call setzen, die Calls mithören, mitsehen, wie werden Daten überhaupt erfasst? Also woher kommen die Daten, die wir nachher sehen? Ist das eine Date, die der Kunde selber reingetragen hat? Machen unsere Mitarbeiter das? Wie viel Zeit haben die dafür? Neigen die vielleicht auch dazu, weil die dann in 30 Sekunden schon den nächsten Anruf bekommen, dass die zum Beispiel immer den gleichen Text da rein kopieren und wir analysieren das nachher. Wir hatten mal so einen MLP-Algorithmus, haben dann immer Freitext-Kommentare der Service-Mitarbeiter analysiert und hatten dann irgendwelche riesen Word-Clouds, wo wir gesagt haben, ey, das ist ein Treiber. Das lag aber daran, dass der Mitarbeiter so wenig Zeit hat, der hat einfach mal den gleichen Text immer in das Feld reinkopiert, was ja verständlich ist. Ja. Und das war auch seine persönliche Sprache, sein Wording. Wir haben das dann nachher gemerkt, was war mal der gleiche Rechtschreibfehler drin.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwo ist da der Bug drin. Dann haben wir gemerkt, wir müssen noch viel mehr vorne ran, da wo die Daten erfasst werden und den Prozess verstehen. Und das ist das Besondere bei uns im Bereich. Wir haben Customer Experience Business Partner, CX Business Partner nennen wir die, die in die Gesellschaften reingehen und mit den Prozessverantwortlichen sich unterhalten, aber so tief eintauchen, wir nennen das dann schon mal ja, ein Kundenpraktikum machen, also wirklich an der Front. Das geht so weit, dass Mitarbeiterinnen von mir mit Zählermonteuren zum Beispiel draußen unterwegs sind, mit dem Sperrkassierer unterwegs sind. Ich habe das auch schon gemacht.
Ja.
Im ÖPNV-Bereich zusammen mit dem, keine Ahnung, in einem Bus wirklich mitfahren und wirklich an der Front sind. Und wir probieren natürlich auch selber Kunde unserer Unternehmen zu sein. Das ist halt auch ganz wichtig, was so banal klingt, aber...
Nein, ich finde es genial. Also weißt, das ist manchmal dieses, den Pragmatismus an den Tag zu legen und zu sagen, na, wie erhebt man es? Weil der kulturelle Aspekt, den du da mitbringst, ist, dass jemand sich verstanden fühlt und versteht, und weiß, okay, sie haben verstanden, was ich da täglich mache.
Ja.
Und sie wissen vielleicht, auch wenn es nur ein Tag ist, wie sie es lösen können. Und wenn du dann ja mal vielleicht nochmal kommst und sagst, ey, ich habe jetzt verstanden, wie es mit den Daten funktioniert, wir können uns mal angucken, ob wir ein Problem lösen können. Und vielleicht ist es eins, das man lösen kann. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz.
Und die Kolleginnen und Kollegen an der Front, das sind auch die ersten, denen was auffällt. Die sind so genial, weil... Für sich lösen die ein Problem für sich selber. Zum Beispiel eine Tätigkeit, die immer wieder auftaucht, die nervt, die jetzt keinen Mehrwert für den Kunden bringt, wo die sagen, hey, warum muss ich das machen? Und die wird dann das erste Mal vielleicht artikuliert und die haben das schon 100.000 Mal gemacht und da finden wir einen Hebel dann. Und das fällt niemandem im Elfenbeinturm auf. Und das war aber auch genau die Überlegung am Anfang, als ich das Thema bekommen habe. Eigentlich gab es so zwei verschiedene Ansätze, die wir bewertet haben als Unternehmen auch. Das eine war, ja, wir schaffen einfach irgendeinen Data Lake und wie so ein Taucher springen wir da rein, suchen darin rum, ob wir irgendwo einen Schatz auf dem Boden finden und dann sagen wir nachher, hey, wir haben das Ding gefunden, was jetzt rechtfertigt, warum es uns gibt.
Ja.
Oder wir fragen einfach die ganzen Perlentaucher, die sowieso unterwegs sind, nämlich unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die an der Front sind, denen jeden Tag was auffällt und das war der Ansatz, den wir gewählt haben, der funktioniert für uns. Kann auch sein, dass es bei anderen ein ganz anderer Ansatz ist, aber das war genau das Ding, was bei uns funktioniert. Und dadurch haben dann aber auch unsere Analysen nachher eine Akzeptanz, weil wir können direkt sagen, hey, wir haben das hier mit...
Ja, gemeinsam gemacht.
So gemeinsam erarbeitet und dann hat es eine andere Akzeptanz.
Ja, mega spannend, Patrick. Habt ihr aber wie schafft ihr diesen Erstkontakt zu euren Kollegen und Kolleginnen? Also überlegt ihr euch, naja, ich fahre jetzt mit dem Bus mit, weil da gibt es Potenzial, was zu lösen? Oder melden die sich mit, wir haben hier, glaube ich, ein Problem, könnt ihr uns mit Daten lösen, das Problem lösen?
Das hat sich über den Zeitverlauf sicherlich verändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Anfangsphase haben unsere Vorstände auch Werbung gemacht.
Nach dem Motto, hey, sehr schön.
Aber das brauchst du? Du brauchst einen Sponsor?
Genau, und das sind unsere beiden Vorstände. Und die haben gesagt, hey, wir haben hier einen Bereich, sprecht mal mit denen. Und dann haben Leute bei mir angerufen und haben gesagt, hey, Kerstin oder Carsten haben gesagt, hey, ich soll mal mit dir sprechen über das und das Thema. Ja. Das war natürlich echt super dankbar. Das ist aber so eine Anfangswelle, da muss man dann irgendwo einen Punkt landen, weil irgendwann veräppt die auch und man kann auch nicht immer nur geschoben werden, sondern irgendwann muss es einen eigenen Sog entwickeln. Und da haben wir schon mal in der Anfangsphase schon einiges richtig gemacht. Dann natürlich empathische Charaktere, also ich habe ja eben gesagt, ich habe mir vor 4 Jahren Gedanken gemacht, was sind so die Datenmenschen oder was sind meine CX-Business-Partner und hatte vielleicht auch mal, muss ich jetzt klischeehaft sagen, von einem, ich sag mal, Data-Analyst ein Bild, das ist derjenige, der sitzt im Keller vor dem Bildschirm, kriegt schon quasi einen Sonnenbrand von dem Ablicht des Röhrenmonitors und ernährt sich von Snickers, Kaffee und Zigaretten. Ja. Und die sozialen Kontakte hat er vielleicht bei Counter-Strike oder was weiß ich, Call of Duty Online oder so. Komplett falsches Bild, gibt's vielleicht auch, aber wir haben halt gemerkt, die brauchen wir nicht. Dafür sind wir auch zu klein. Vielleicht geht das in so einem 100-Mann-Team oder so. Sondern wir brauchen die empathischen Leute, die nachher nicht nur analysieren können, sondern auch wie so ein Compiler das übersetzen können, wieder in die Sprache der Leute, die an der Front sind und sagen können, pass mal auf, ich habe hier Folgendes gefunden. Und das bedeutet für dich konkret das und das. Und das war wirklich der Schlüssel, dass ich da das Glück hatte, gerade am Anfang, besonders eine richtig gute Kollegin frisch von der Hochschule einzustellen, weil das war der Markt, in dem ich gefischt habe am Anfang. Und mit der das dann auch gemeinsam das Data-Thema aufzubauen und auf der anderen Seite das Glück habe, genauso eine gute Kollegin zu haben, die halt als CX-Business-Partner das Prozessverständnis hat und in die Bereiche reingeht und da genau diese Themen rausholt, wo sind Hebel, das mit denen gemeinsam erarbeitet und denen dann auch die Mehrwerte vermittelt.
Nee, ich finde es einen guten Punkt. Das haben wir, ich habe, glaube ich, letztens einen LinkedIn-Post zu dem Thema gemacht, wie man braucht jetzt viel mehr Fachwissen oder viel mehr Verständnis darüber, wie ein Fachbereich tickt. Es werden viel mehr jetzt, früher hat man, glaube ich, eher Data Engineers gesucht, die haben ihre gewisse Eigenart, aber ich glaube auch die Marketingleute haben ihre gewisse Eigenart. Von daher gibt es, glaube ich, in allen Richtungen immer die Klischees, aber die neuen Personen, die jetzt gesucht werden, sind Leute, die eben verstehen, welche Probleme sie lösen müssen und mit den Leuten dann auch länger sprechen können und auch gemeinsam Lösungen arbeiten, empathisch sind, kommunikativ sind, Workshops leiten können. Und das gab es früher nicht, das hast du früher nicht gebraucht, auch nicht im IT-Bereich, im Dev-Bereich. Und ich glaube, das ist jetzt die Situation, weil du feststellst, dass wirklich ein Mehrwert dadurch entstehen kann, durchs Miteinander sprechen.
Genau, also das, ja, Sprechen, Kommunikation ist halt wirklich das A und O. Und entwickeln können, toll programmieren können, ist alles wichtig, aber die Leute haben halt keine Munition, wenn nicht vorher jemand mit dem Fachbereich gesprochen hat, mit den Kolleginnen und Kollegen, der irgendwas erarbeitet hat. Oder entwickeln komplett auch am Bedarf vorbei, ne? Und mittlerweile sind wir natürlich auch so weit, dass wir da ein bisschen selektiver auch sind. Welche Cases nehmen wir an? Welche nehmen wir nicht an? Also, dass wir halt auch öfter fragen, was würdest du mit dem Ergebnis machen? Ne? Also, das ist jetzt irgendwie wirklich unsere Filterfrage schon am Anfang, bevor wir einen neuen Auftrag annehmen, dass wir sagen, angenommen, es kommt jetzt das oder das raus. Änderst du dadurch was an deinem Prozess? Oder sagst du, bestes Beispiel ist Preis oft, ne? So, naja, das Pricing werde ich halt nicht ändern, ne? Weil ich möchte halt den und den Deckungsbeitrag haben und dann ist die Frage, müssen wir dann wirklich die Frage stellen, wie zufrieden bist du mit unserem Preis oder analysieren, wie groß ist der Einfluss des Preises auf die Kündigerwahrscheinlichkeit und sowas. Wenn wir uns jetzt schon klar sind, dass der Preis
bestehen. Nicht ändern.
Genau. Und das war aber auch so ein Learning. Am Anfang haben wir erstmal alles genommen, was so an Aufträgen da war und dann auch festgestellt, da wird teilweise gar nichts mitgemacht. Und dass wir halt dann auch in der späteren Implementierung, in der Verarbeitung der Daten, wenn Maßnahmen daraus abgeleitet werden, auch immer noch eng dabei sein müssen. Dass wir uns da nicht wieder rausziehen, sondern auch da hinterher sein müssen. Weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt. Man macht ein Modell, stellt Prämissen auf und so weiter, sagt, so und so könnte das funktionieren. Die Umsetzung der Maßnahme läuft aber nachher unter ganz anderen Prämissen, die nicht mehr mit dem Modell einhergeht. Und dann heißt es nachher, das Modell war nicht so gut oder die Daten oder die Prädiktion war nicht gut. Liegt aber auch daran, dass wir halt von ganz anderen Rahmenbedingungen ausgegangen sind. Darum ist es halt voll wichtig, den ganzen Prozess zu begleiten. Ja.
Beschreib doch mal kurz, weil wir da jetzt viel drüber gesprochen haben, wie groß ist dein Team?
Genau, wir sind 12 Leute insgesamt und ungefähr hälftig Data Scientisten, Data Analysten. Wir haben einen Kollegen, den haben wir für Rapid Prototyping abgestellt.
Ja.
Fünf davon sind CX Business Partner.
Die sozusagen sehr eng mit den Fachbereichen. Ja. Sehr schön. Es gibt ja auch viele in anderen Bereichen, ne? Es gibt viele HR-Partner, es gibt in der IT jetzt, also eigentlich können wir sehr viel abschauen von anderen Bereichen, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben und davon Sachen adaptieren für den Data-Bereich, wie zum Beispiel den Bereich, so die Art und Weise, wie ihr es jetzt aufgesetzt habt.
Genau, das habe ich auch gemacht. Ein Kollege von mir, der auch ungefähr in diesem Zeitraum angefangen hat, als ich den Bereich aufgebaut habe, ist neuer HR-Leiter bei uns geworden und hat halt dieses Business-Partner-Modell eingeführt. Genauso unsere Konzernkommunikation hat das auch gemacht und mir ist eine Zeit lang angeguckt, wie das so funktioniert und habe die Best Practices dann adaptiert und habe das für uns auch so aufgebaut. Und ich muss sagen, jetzt nach der Zeit, also 4 Jahre Data Analytics bei uns, 6 Jahre insgesamt diese Abteilung, haben wir es auch geschafft, dass wir voll etabliert sind. Das heißt, wir hängen auch organisatorisch auf der gleichen Ebene, also direkt unterm Vorstand, genauso wie ein Controlling, Rechnungswesen, Einkauf, also diese
sehr schön.
Einheiten, die es seit 100 Jahren gibt, ne, dann auch mit einem Thema, was jetzt kein Modethema mehr ist, sondern dann auch etabliert.
Patrick, nimm uns mal mit zu weiteren Use Cases. Was sind Themen, die ihr jetzt sozusagen in den letzten Jahren angegangen seid?
Wir haben gerade einen ganz spannenden Use Case, der während der Corona-Zeit sich ergeben hat. Und zwar, wir hatten immer so ein Meeting, unsere Fahrgastzahlen sind zurückgegangen, logischerweise. Alle hatten Angst, niemand wollte rausgehen, so wie es überall war. Und wir haben uns dann vorgenommen, okay, wir wollen den Kunden eine angenehme Atmosphäre schaffen und wollen unsere Fahrzeuge nur noch maximal zu 50% auslasten, sodass immer genug Abstände da sind.
In der Corona-Zeit.
In der Corona-Zeit und die dann ja auch länger ging, als wir anfangs gedacht haben. Und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben gar keine Daten, wie voll unsere Fahrzeuge sind. Es gibt so Fahrgastzählungen mit dem Klicker und Klemmbrett.
Ja.
Und es gibt Lichtschranken, aber die Lichtschranken haben so eine Genauigkeit von einem Münzwurf, nämlich so.
Weil wenn alle reinströmen, klappt es.
Genau. Ja. Also da strömen dann halt jetzt Schülerverkehr, ne? Ja. 10 Schüler nebeneinander, rein, raus. Vielleicht steht auch mal jemand mit einem dicken Popo irgendwie in der Lichtschranke oder so. Auf jeden Fall hatten wir keine verlässlichen Daten, wie voll eigentlich unsere Fahrzeuge sind, außer zu diesen Stichpunktmessungen, die dann halt über diese Verkehrsbinde und sowas passieren. Und dann war so die Idee, ja, das muss doch heutzutage irgendwie einfach möglich sein. Da haben wir verschiedene Cases beleuchtet. Wie kommen wir an diese Daten dran? Und da war irgendwann eine Idee, wir machen das über die Kameras, die im Fahrzeug hängen. Und in meinem, ich sag mal, jugendlichen Leichtsinn habe ich damals noch gedacht, okay, wir nehmen das Kamerabild und schicken das in die Cloud, lassen das da irgendwie durch so einen Computer Vision Algorithmus analysieren und dann haben wir die Daten. Musste ich dann feststellen, dass das aus datenschutzrechtlichen Gründen keine gute Idee ist. Zum Glück haben wir einen guten Datenschutzbeauftragten, mit dem wir das frühzeitig besprochen haben, nicht erst mal losentwickelt. Ja, ja. Und der hat uns dann darauf hingewiesen, also wenn, dann muss das quasi im Fahrzeug komplett die Analyse passieren und Bilder dürfen eigentlich nicht zwischengespeichert werden, sondern das läuft einmal durch die Grafikkarte der Recheneinheit durch, wird analysiert und ihr könnt nachher eine Zahl versenden. Das ist okay für mich. Und dann haben wir
Fairer Punkt. Ja, also weil jetzt, ich habe so kurz gezuckt, als du gesagt hast, okay, da werden Bilder ausgewertet. Ich persönlich hätte keinen Stress damit, weil da geht's ja noch weiter. Sicherheit, wenn du jetzt nicht nur an Busse, sondern an Züge denkst und so weiter, finde ich es fair, wenn da so ein Live-Bild eigentlich funktioniert. Und dann kannst du ja nicht nur mitnehmen, wie viele sind da drin sozusagen, sondern kannst du ja ein bisschen tiefer reingehen. Aber als du jetzt erzählt hast, naja, kleinen Computer sozusagen, sehr einfach gesprochen, ist jetzt im Bus und wertet aus und die Daten und dann wird die Zahl 12 weggeschickt, ist natürlich noch smarter.
Ja, und klingt auch erstmal total easy, als könnte man das mal eben so umsetzen mit einem Werkstudenten, habe ich mir auch gedacht. Ja. Also wir hatten einen Werkstudenten, super Typ, der gesagt hat, ja, ich habe mich auch schon mal mit Computer Vision Modellen beschäftigt und so weiter.
Das mache ich dir mal schnell.
Genau, und dann haben wir gedacht, okay, so eine kleine Raspberry Pi und dann irgendwie so AD-Wandler, wir benutzen einfach die bestehenden Kameras, wandeln das analoge 640x480 Pixel-Bild in irgendwas Digitales und analysieren das. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, die Power reicht nicht aus und wir brauchen irgendwas anderes. Das Kamerabild ist auch zu schlecht. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer potenten Recheneinheit und sind dann irgendwann im Nvidia-Kosmos gelandet. Ja. Und haben dann geguckt, wo finden wir eine Recheneinheit, die man eben nutzen kann. Der Prozess war ziemlich lang. Wir haben es mit der Hochschule probiert, weil wir eine gute Kooperation auch mit der Hochschule in Krefeld haben.
Guter, wichtiger Punkt. Wo du deine Mitarbeiter herkriegst?
Wo ich meine Mitarbeiter auch herbekomme. Ja. Auch dadurch, dass unsere Vorständin Teil des Hochschulrats auch ist. Ja. Und wir ein super Verhältnis zu der Hochschule da auch pflegen. Aber dann haben wir gedacht, vielleicht bauen die uns so ein Gehäuse, was man ins Fahrzeug hängen kann oder eine Recheneinheit besser noch. Und wir kümmern uns um die Kameras und dann klappt das. Aber das hat auch nicht funktioniert. Dann gab's, das hätten wir vielleicht auch vorher recherchieren können. Es gibt sehr viele deutsche Normen zum Thema Schienenverkehr und Busverkehr, was so in so Fahrzeugen verbaut werden darf. Mhm. Die Normen.
Ja.
Wir hatten einen Hersteller für die Geräte aus Taiwan, der kannte die leider nicht.
Ja.
Und hat auch gesagt, er hat auch kein Interesse daran, sich jetzt zertifizieren lassen für den deutschen Markt, weil er bedient halt den Weltmarkt.
Ja.
Also mussten wir dann auch da weitersuchen und sind dann nachher wirklich fündig geworden und haben einen Hersteller gefunden, der uns die Recheneinheiten jetzt nach unseren Spezifikationen so baut, so potent auch, dass wir in einem Bus, sei es jetzt ein kleiner oder ein Gelenkbus oder auch in einer Straßenbahn, die dann deutlich mehr Türen hat, die auf und zugehen können, dann wirklich in Echtzeit aus dem fahrenden Fahrzeug analysieren können, wie viele Fahrgäste steigen an welcher Haltestelle ein und aus, Daten vom Bordcomputer noch abzwacken, und so dann auch wissen, an welcher Position befindet sich das Fahrzeug, einen Zeitstempel bekommen, die Fahrtrichtung bekommen, weil wir haben erst nur mit GPS-Daten gearbeitet, aber haben dann gemerkt,
Ja, Züge können sich auch kreuzen.
Züge können sich auch kreuzen, genau. Ja. Und dann hatten wir auf einmal in dem Fahrzeug negative Füllstände drin, weil wir die Daten falsch zugeordnet haben. Überhaupt negativer Füllstand, also quasi die Anzahl sind minus 20 Leute im Fahrzeug. Die Zahl, die habe ich auch schon gesehen im Dashboard. Wo wir dann festgestellt haben, das ist dann genau der Fall, wenn der Fahrer das Fahrzeug abstellt, eine Pause macht, die Türe aber offen lässt und in dem Moment steigen 20 Schüler ein und unsere Recheneinheit ist runtergefahren, er dreht den Schlüssel wieder um, die Recheneinheit fährt hoch.
Oh, fair.
Und beim nächsten Mal, wenn dann Leute aussteigen, haben wir dann auf einmal minus 20 oder so. Also mussten wir dann auch da wieder im Prozess mitfahren, um sehr dann gut zu sehen, okay, wie verhalten sich die Leute? Wie lang muss die Delay-Time sein, bis das wirklich runtergefahren wird? Wie gehen wir damit um, wenn der Schlüssel oft gedreht wird? Und sind dann quasi von, hey, wir beantworten mal eben den Case, wie ausgelastet sind unsere Fahrzeuge, zu Datenproduzenten, Recheneinheitsdesignern und sonst was geworden. Und das zeigt aber auch irgendwie dann die Bandbreite der Tätigkeit, aber auch so die Rückendeckung, was wir machen dürfen. Ne? Also da sagt keiner, nee, es ist nicht eure Aufgabe, hört mal auf damit, sondern da haben wir dann halt auch irgendwie die Freiheitsgrade, genau sowas zu tun.
Aber welcher Mehrwert ist für die Organisation entstanden? Man weiß jetzt wirklich sozusagen, wie viel drin sind.
Genau, wir wissen jetzt genau, wie viele drin sind. Können jetzt auf der Basis
eigentlich auch mehr Fahrzeuge mit aufbauen, weil wenn ihr das Gefühl habt, es ist komplett überfüllt, kann man gegensteuern?
Ganz genau. Also im operativen Betrieb dann ein Fahrzeug hinterher schicken oder wir bedienen auch das dörfliche Segment auch. Ja. Ne? Da fährt dann teilweise ein Bus mit 126 Fahrgastplätzen rum. Es würde aber vielleicht auch so ein Vitro oder ein Sechssitzer oder sowas reichen.
Ihr könnt dadurch eigentlich die ganzen Strecken nochmal neu planen, wenn ihr wollt.
Genau. Man kann auch gucken, welche Haltestellen werden halt nie frequentiert, weil da steigt nie einer ein oder aus. Ne? Oder weil die müssen auch mit Fahrplänen bestückt werden, weil eben noch nicht jeder Kunde digital ist und wir in dem Moment ja auch Daseinsfürsorge betreiben und ja für jeden da sein müssen. Ne? Und halt für die Fahrgäste genauso, den halt zu visualisieren, hey, das nächste Fahrzeug ist so und so voll, trink noch einen Kaffee, dreh dich nochmal um oder um halt eine Auslastungs...
Also ihr gebt es dann wirklich mit rein in die App?
Genau, also das ist der Plan. Es ist noch nicht in der App drin. Wir sammeln jetzt, wir statten sukzessive die Fahrzeuge alle aus, weil wir machen das auch mit unserer eigenen Werkstattleistung. Wir haben eine große Fahrzeugwerkstatt und die eigenen Kolleginnen und Kollegen statten da die Fahrzeuge aus.
Aber es ist ein Mega-Feature für Customer Experience.
Und sammeln so halt die Daten und haben halt selber für den Betrieb was dafür, aber auch für den Kunden was. Und das hat niemand in Deutschland. Das ist sowas Banales eigentlich. Ne?
Wenn wir jetzt drüber sprechen, aber wenn du jetzt gerade ja erzählt hast, wie lange was der ganze Prozess war, um das umzusetzen, dann ist es nicht so einfach,
Genau, aber das ist halt aus so einer Corona-Überlegung entstanden und dann haben wir es halt weitergemacht und auch als Corona dann weg war, haben wir gedacht, das hat einen Mehrwert, wo wir lange von profitieren werden.
Ja, also ich nutze bei Google Maps immer dieses Feature, dass wenn du irgendwie ein Restaurant oder sonst was anklickst, draufklickst, siehst du ja die Auslastung und es hilft mir auch schon.
Ja,
und ich würde mich echt freuen, dass wenn ich irgendwie mit dem Zug fahre oder mit dem Bus fahre, dass ich sehe, wie voll es ausgelastet ist.
Total. Wir haben auch dann den Case haben wir dann recycelt. Wir haben dann gedacht, hey, wo gibt's noch die Fragestellung, wie ist gerade die Auslastung, wo wir es mit Google zum Beispiel heute nicht beantwortet bekommen, weil da zu wenig Datenpunkte sind, zu viel wenig Leute, die irgendwie ihr Smartphone eingeschaltet haben. Und haben dann festgestellt, hey, wir haben auch so ganz viele Wertstoffhöfe, wo Leute samstags morgens alle hinfahren, um dann mal ihren Kofferraum leer zu machen, alte Farbeimer, Holz und sowas loszuwerden, wenn die ihren Keller ausräumen. Also haben wir da auch eine Kamera hingehangen und filmen jetzt auf die Straße und messen die Warteschlange, wie viele Fahrzeuge stehen da und visualisieren den Kunden auf der Website und auch in der App mittlerweile, wie lang die Wartezeit ist und geben dann aber da auch Prädiktionen mit einem ML-Modell dahinter.
Wie lange du wartest.
Genau, und länger als gewöhnlich, kürzer als gewöhnlich und geben auch eine Prädiktion dann auf die nächste Stunde, auf den nächsten Wochentag. Haben da jetzt ein Jahr lang Wetterdaten einfließen lassen, dann Feiertage und sowas einfließen lassen, um da dann auch gute Prädiktionen zu
machen. Ich muss gerade mega lachen innerlich, weil das sind, wie du sagst, es sind so banale Sachen, aber wenn du sie recycelst und sinnvoll einsetzt und wirklich nur drüber nachdenkst, was eigentlich gerade passiert, dann sind, also das ist genial, wie das funktioniert. Weil das sind beim Kunden, ich glaube, das kannst du nicht zwangsweise messen, aber wie du sagst, also wir sind ja gerade gestartet mit, wie lange wartest du am Telefon? Jetzt hätten wir beide ja hier gesessen und hätten gesagt, wenn du am Telefon lange wartest, hast du überhaupt keinen Bock mehr, legst auf, bist unzufrieden und kündigst. Jetzt haben wir festgestellt, das ist gar nicht zwangsweise der Fall, sondern wenn du dann dran gehst, weil du das Telefon so oder so während der Arbeit höchstwahrscheinlich klingeln lässt oder wie wann auch immer, und dann dran gehst und es gelöst bekommst, bist du glücklich. Jetzt denkst du aber über andere Themen nach, wie lange ist die Warteschlange am Bus oder muss ich beim Wertstoffhof warten? Und das sind eigentlich Features, wenn man drüber nachdenkt, die sind genial. Weil das ist wie, mein Team sagt immer, ich wohne auf dem Kuhdorf, aber es ist ein wunderschöner Kurort mit 3.500 Einwohnern, also auch klein. Aber da muss ich auch immer zum Wertstoffhof, wenn ich Sachen wegbringe. Und ich finde es dann auch nicht so toll. Natürlich, auf dem Dorf trifft man jeden und kann dann ein bisschen schnacken. Aber du stehst in der Warteschlange. Und wenn ich wüsste, wie lange ich eigentlich da anstehe, dann weiß.
Genau, und es gibt ja auch Leute, die stellen sich bewusst da rein, aber die sind da nicht enttäuscht, weil die wussten es ja vorher.
Und ist auch genial, ja, die Dorftratscher. jetzt ist es voll, jetzt gehe ich auch noch mit dazu. Kann ich noch was erzählen? Aber, ich habe gar nichts dabei.
Genau, aber das ist halt auch ein Case, der kam nicht von uns, sondern der kam dann aus dem Dialog raus, eben weil wir mit den Leuten vernetzt sind, die eben für den Wertstoffhof zuständig sind und der Geschäftsführer unseres kommunalen Entsorgungsunternehmen in Krefeld, es gibt auch noch überregionales, aber der hatte sowieso schon immer mit so einer Lösung geliebäugelt und hat gesagt, ich brauche irgendwas, weil eigentlich hat er lieber einen größeren Wertstoffhof, den kriegt er aber einfach nicht in der Stadt irgendwo, der Standort ist nicht da, niemand will sowas um die Ecke haben. Und dann hatte der die Idee, wenn wir den Wertstoffhof nicht größer machen können, dann müssen wir es irgendwie wenigstens hinkriegen, dass wir diese Peaks halt nicht haben, ne? Und das ist es ja sowieso in ganz, ganz vielen Fällen, auch wenn wir uns andere Cases angucken, die Vermeidung von Peaks, eine gleichmäßige Arbeitsauslastung,
das Wichtigste, was du
haben ist halt wirklich der größte Kosteneffizienztreiber dann auch, sowas hinzukriegen, dass man halt nicht immer auf Peak dann irgendwie Menschenressourcen vorhalten muss.
Kriegst du mich mit noch einem Use Case so begeistert?
Du, das weiß ich nicht. Es gibt noch genug Use Cases, an denen wir arbeiten, über die ich leider noch nicht reden kann oder möchte, weil wir die gerade auch erst dann noch erproben. Aber es sind halt wirklich die, ich will jetzt nicht sagen die banalen Sachen, aber die Sachen, die einen Hebel haben halt, wo nachher viele Kunden von betroffen sind. Und das ist halt aber auch dann das Geheimnis gewesen, schnell auch sowas wie eine Wirtschaftlichkeit herzustellen. Weil wenn das ein Prozess ist, der irgendwie 200.000 Anrufer betrifft oder so und so viel 1.000 Kunden, die irgendwo hingehen und hinfahren, dann gewinnen wir dadurch natürlich direkt einen Hebel. Das ist auch vielleicht das Glück, dass wir diese Größe halt haben, dass wir so viele Kontakte haben oder so viele Transaktionen irgendwo haben, dass wir so dann auch einen Hebel finden, auch mit Kleinigkeiten dann was zu bewegen. Ich meine, jeder sucht ja immer nach diesem goldenen Quick-Win. Es ist dann meistens dann doch nicht so quick, wie man sich das vorstellt, aber es ist dann vielleicht ein Low-Hanging-Fruit zumindest. Ja.
Dann lass mich die Frage anders stellen. Jetzt haben wir ja sehr positiv davon gesprochen. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass es länger dauert, weil ich will die Leute auch immer ermutigen, dass Data nicht von heute auf morgen funktioniert. Ich spreche auch mal von Fails.
Ja.
Kannst du von Fails ein bisschen was erzählen?
Ja, also der Fail war ja eigentlich, ich habe das Team während Corona aufgebaut und wir haben dann auch angefangen, uns mit Machine Learning und anderen Themen intensiv zu beschäftigen. Aber die Daten, die wir hatten, die historischen Daten, wenn wir digitalen Zwilling oder sowas gebaut haben, die entsprachen dann oftmals oder auch durch den Ukraine-Krieg nicht mehr der Realität, ne? Weil die Welt hat sich halt schon weitergedreht. Und der Kontext, in dem die Daten mal erfasst wurden, ist halt nicht mehr der Kontext, sodass wir es einfach interpolieren könnten auf die Zukunft, weil so viel sich verändert hat. Und das war natürlich eine Herausforderung, dass wir gesagt haben, ja okay, also aufgrund der historischen Daten erwarten wir jetzt zum Beispiel das und das Kundenverhalten oder die und die Interaktion. Und die treten dann aber einfach nicht ein, weil draußen halt die Wirklichkeit uns längst eingeholt hat. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung, dass wir halt irgendwie auf Daten aus ganz, ganz vielen Jahren mit Stabilität zurückgeguckt haben und jetzt Faktoren haben, die wir in unseren Daten selber nicht abbilden können, was externe Faktoren sind. Da haben wir uns auch ganz viele Gedanken gemacht, wie kann man zum Beispiel, haben Inzidenzwerte eine Relevanz für uns und wie korrelieren die mit anderen Daten? Und das ist dann aber nachher genauso beliebig, das hat dann irgendwie eine Zeit lang hat das eine Relevanz und man sieht das irgendwie in den Daten, dass das Sinn macht und auf einmal verliert sich das wieder, weil dann auch der Faktor Mensch einfach sagt, ja, ist mir doch jetzt egal, wie irgendein Inzidenzwert ist oder so Und das war schon so ein Wettrennen, dass wir immer wieder gesucht haben, was erklärt jetzt das oder das, was wir einfach in unseren Daten nicht mehr finden. Und wenn wir es dann gefunden hatten, dann war es manchmal dann auch dann vielleicht noch eine Woche aussagekräftig und dann war es schon wieder weg. Das war natürlich ein Problem. Genauso wie halt ein Team in Corona-Zeiten aufzubauen mit den ganzen Limitationen, dass man sagt, okay, wir können halt jetzt nicht so Teambuilding machen, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Das haben wir dafür dann danach nachgeholt oder in jeder Pause nachgeholt, ne? Mudmasters-Lauf oder sowas, ja, cool. Auf dem Airport. Ja. Was auch wichtig ist, dass halt die Leute miteinander zusammenarbeiten, ne? Weil das ist wirklich der Mehrwert, den wir halt haben. Wenn wir es schon zentral machen und sagen, die Leute sind nicht dezentral verteilt, dass wir dann auch das Schwarmwissen nutzen und alles zusammenwerfen und da komplett unterschiedliche Charaktere auch haben, die sich da einbringen.
Ja, Patrick, du hast ja jetzt gerade vom Team gesprochen. Du hast am Anfang gesprochen, dass du sehr stark mit den Unikontakten arbeitest, um da die Leute rauszuholen. Hast aber, glaube ich, ganz am Anfang mal kurz erwähnt, dass du nicht aus dem Data-Bereich kommst.
Genau. Ich bin von Haus aus Betriebswirt.
Ja.
Und habe zwar irgendwie als Achtjähriger so einen Schneider 286er PC im Zimmer stehen gehabt, aber habe den eher zum Zocken genutzt, ja, als zum Programmieren.
Ja.
Das hat es dann irgendwie am Anfang vermeintlich schwer gemacht, sich zu überlegen, wer sind denn die Data-Leute, die ich suche. Und am Anfang, das Manko auch, irgendwie einige Außenstehende denken ja, Stadtwerk ist nicht so groß, ne? Und die dann zu überzeugen, ist schon eine Herausforderung gewesen. Mittlerweile, glaube ich, kennen viele die SWK, weil wir auch die Größe haben und auch darüber auch reden und das auch kommunizieren. Aber darum habe ich halt Hochschulleute genommen, Leute, die irgendwie Master gerade frisch gemacht haben und wusste da ja auch gar nicht genau, auf was ich mich einlasse, ne? Also wie die Leute.
Du kannst die fachlich ja nicht challengen.
Genau, oder? Ich kann die fachlich nicht challengen und ich kann halt nur hingehen und sagen, hey, ich sehe da und da ein Business Case und Hypothesen mit aufstellen. Aber das fachliche Challengen, das muss untereinander passieren. Ja. Und habe darum auch Charaktere gesucht, die gesagt haben, ich habe Bock, mich selber weiterzubilden. Und das sind eigentlich auch jetzt wirklich die Leute, nach denen wir immer suchen. Das Thema lebenslanges Lernen ist wirklich das Thema bei uns, weil wir sind gestartet mit eher deskriptiven Analytics-Sachen, Dashboards bauen, dann haben meine beiden Kolleginnen, von denen ich eben schon erzählt habe, gesagt, hey, das Thema Machine Learning, das ist der latest Shit, da müssen wir jetzt ran. Haben sich dann selber wirklich in der Freizeit nochmal Hochschulkurse gegönnt, auch zu dem Thema, Zertifikate und alles gemacht. Und wir wissen aber nicht, was der Trend in 3-4 Jahren ist. Ich habe jetzt gerade den Gartner Hype Cycle zum Thema AI gesehen. Der scheint wieder abzuflachen.
Ja, aber es ist ja typisch.
Genau. Und wir wissen einfach nicht, was das nächste Thema ist. Also suche ich wirklich Leute, die Bock haben und sagen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich werde schon irgendwie rausfinden, wie es geht.
Ja,
fairer Punkt. Und das ist genau das Mindset, was wir bei uns suchen, ne?
Unterstütze ich aber definitiv. Ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil der Zyklus von Technologie hat sich so schnell verändert, dass du nicht Leute holen kannst, die eine Technologie können und dann im schlimmsten Fall die neue erstmal 10 Jahre lernen müssen.
Genau, und so hat bei mir vorher nie einer irgendwie ein Computer Vision Modell gebaut. Wir wussten vorher nicht, wie man Bilder labelt. Wir haben es rausgefunden. Und so ist es in anderen Bereichen genauso. Und das ist halt wirklich das Ding, dass die Leute da Bock drauf haben, ne? Und ich kann halt nicht damit dienen, dass ich sage, ey, hier ist der Horst, der macht seit 20 Jahren irgendwie Data Science und von dem kannst du jetzt alles lernen. Kann ich nicht, ist ein fairer Punkt und ist auch schon mal bei Bewerbungsgesprächen ein Showstopper gewesen für Kandidaten, gesagt haben, ich will aber, dass da einer ist, der mir sagt, wie alles geht. Dafür bieten wir halt eine grüne Wiese und sagen, hey, du hast aber die Freiheit gerade, dich selber auszutoben. Und wenn du sagst, ich glaube, das und das könnte ein Thema für uns sein, dann kriegst du auch wirklich den Rückenwind, das zu machen und zu bearbeiten. Ja. Und damit fahre ich bisher sehr gut, dass ich scheinbar sehr viel Glück hatte, im Leben die richtigen Leute zu finden, die auch die richtigen Themen finden. Weil ich es, wie du eben sagtest, außer irgendwelchen Statistikkursen in der Hochschule kaum challengen kann. Wobei Statistik sollte man nicht unterschätzen, ist schon echt ein wichtiger Punkt und auch absolute Basics.
Das stimmt, ja. Ja, aber ich kann es am Ende nur noch mal unterstreichen, also die Art und Weise, und wir sprechen immer wieder viel, was ist zentral, was ist dezentral, auf was muss man sozusagen achten, ist es, wenn du ein Team haben willst, mit dem du ständig wächst, dann kannst du entweder Generalisten einstellen, die sozusagen auch mit dir wachsen, oder du holst dir halt Spezialisten. Meistens musst du dann aber schnell rausfinden, wie ist deren Mindset im Sinne von, wollen die sich noch weiterentwickeln? Wollen die irgendwie ein Teamlead werden oder wollen die sich in diesem Thema viel weiter reinbuddeln oder wollen sie da bleiben, wo sie sind? Und diese Motivation ist total entscheidend, weil du musst ja auch oder veränderst deine Organisation und da muss das Mindset mit reinpassen.
Total. Also wir diskutieren in Mitarbeiterjahresgesprächen dann auch mehr, welche von diesen 10, 12 rausgesuchten Weiterentwicklungssachen, die Leute mitbringen, ja, können wir dieses Jahr überhaupt noch unterbringen, ja, und was nicht, weil die halt alle Bock haben, auch sich weiterzuentwickeln. Ja. Und auch das ist halt das Coole auch jetzt, selber dann auch Themen, die wir einmal rangeholt haben, da drin dann auch weitere Tiefe sehen, weitere Mehrwerte sehen, weitere Business Cases sehen und sagen, hey, guck mal hier, mir ist das und das aufgefallen, da können wir noch das machen. Und jetzt sehr proaktiv so wie eine Inhouse-Consultant dann wirklich auch losgehen und sagen, ich kann dir das und das noch machen.
Zum Thema Weiterbildung, ich empfehle meine Bücher und meinen Videokurs, von daher melde ich da gerne. Die Bücher kann ich auch gerne mal sozusagen deinem Team zustecken. Kannst ja mal fragen, wer ja davon gerne einen will. Ich freue mich immer, auch geht an die Hörer und Hörerinnen, die kriegen immer gerne die Bücher, weil ich mich immer für konstruktive Kritik sozusagen freue, weil man damit ja auch dann auch lernt. Ja, lieber Patrick, die Zeit ist, glaube ich, sehr schnell verflogen. Es kommen gleich meine 2 Fragen. Aber an alle Hörer und Hörerinnen nochmal der Hinweis, gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder wenn Sie jetzt mit Video gucken, auf YouTube gehen und den Podcast einmal bewerten und aber auch abonnieren. Mhm. Und dann kommen meine 2 Fragen, die ich ja jedem Gast stelle. Wie würdest du dein Data Game in einem Filmtitel bezeichnen? Und machst du denn überhaupt noch was? Und wenn ja, was machst du privat mit Daten?
Ja, mein Data Game in einem Filmtitel ist ganz klar der Film Apollo 13 mit Tom Hanks.
Ja.
Da gibt's eine Szene, wo oben das Versorgungsmodul den Geist aufgibt.
Ja.
Und unten am Boden die Crew aus allen Disziplinen zusammenkommt und sich Gedanken macht, was haben die da oben in der Raumfähre an Materialien, um das zu fixen. Ich glaube, da wird eine Tennissocke, Klebeband und sowas auf den Tisch geworfen. Und man findet halt durch diese unterschiedlichen Disziplinen halt nachher die Lösung, die oben die Leben der Astronauten rettet. Und genauso läuft es eigentlich bei uns im Team. Also wir haben echt so unterschiedliche Charaktere, mittlerweile auch unterschiedliche Backgrounds. Also es sind halt nicht nur Wirtschaftsinformatiker, wir haben eine Soziologin mit starkem Statistik-Background und so weiter. Und das macht es halt genau aus, dass da verschiedene Leute zusammenkommen, alles auf den Tisch kippen und wir aus den Perspektiven das Geilste zusammenbauen. Wir müssen nicht immer Menschenleben retten, aber manchmal fühlt es sich so an.
Ähnliches, ja. Cool. Und was machst du privat mit Daten?
Ich lese unheimlich gerne Videotexttafeln.
Wirklich?
Ja, ich bin irgendwie noch so ein Videotext-Mensch und das killt immer alle Leute in meinem Umfeld,
ja,
weil ich täglich, also ich liebe Dashboards, so. Ich, ja, bin echt Dashboard-Geek und guck mir auch privat noch irgendwelche Dashboards von irgendwelchen Projekten gerne, ja, an. Aber was mich voll entspannt, ist der gute alte Videotext und da kenne ich meine Tafeln auswendig mit den Nummern von den Seiten, ja, die mich interessieren, weiß ich nicht, vom DAX oder irgendwelche Sportseiten. Ja. Und das entspannt mich und das ist dann richtig Oldschool-Datenbeschaffung, ja, quasi im Videotext. Und ich hoffe, dass der nicht abgestellt wird. Und wenn das jetzt jemand sieht, der für Videotext zuständig ist, lass den Videotext bitte laufen. Ich bin der Kunde, der den noch aufruft.
Ja, ja, ja. Ich gucke überhaupt kein lineares Fernsehen mehr.
Ich gucke nur Videotext. Also sonst streame ich auch nur, aber für Videotext habe ich noch eine Satzschüssel. Ich dachte,
du streamst nicht mal, du guckst nur Videotext abends.
Nein, Mann, ich streame.
Das kommt jetzt ein ganz schlechtes, also nicht schlechtes, so ein trauriges Bild drüber. Patrick guckt abends nur vom Videotext und guckt es.
Nee, so ist es zum Glück nicht. Also ich streame wie jeder normale, yeah, Mensch und bin wahrscheinlich auch, gehört zu denen, die auch alle Streaming-Anbieter abonniert haben. Yeah. Aber ich gucke halt gern Videotext. Ja.
Cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Folge. War eine sehr spannende Folge.
Vielen Dank, dass du mich hier zu Gast hattest und in dieser echt coolen Location. Und ich kann es jedem empfehlen, auch hier hinzukommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.